SRF 1. SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Evelyn Kobler.
2.500 Teilnehmer sind diese Woche ins weißverschneite Davos gereist, ans Weltwirtschaftsforum. Darunter auch Michel Lies, seit einem Jahr CEO des zweitgrößten Rückversicherungskonzerns Swiss Re. Denn sein Geschäft, das Versichern von Risiken, ist hier Thema. Etwa, wie kann sich ein Land am besten vor Naturkatastrophen schützen? Wie am besten die Folgen von Wirbelstürmen, Überschwemmungen, Erdbeben, Dürre- oder Hitzeperioden auffangen? Wo lauern die größten Risiken? Und wie genau verdient Swiss Re letztlich Geld mit diesen Risiken? Darüber rede ich mit Michel Lies, er ist die nächste halbe Stunde hier in Davos mein Gast. Herr Lies, Sie sind nicht zum ersten Mal hier am WEF. Sie schaufeln sich gerade mehrere Tage frei für diesen Event, auch in diesem Jahr. Was zieht Sie denn eigentlich jeweils nach Davos?
Ja, das ist eigentlich eine einmalige Gelegenheit, Leute zu treffen, die man im Prinzip nicht automatisch trifft, Politikern. Und das ist auch eine sehr gute Bühne, um die makroökonomische Rolle der Versicherung zu erklären an Leute, die im Prinzip nicht ein automatisches Interesse an diese Fragen haben.
Aufklärungsarbeit, ist das wirklich alles oder sind Sie hier auch auf der Suche nach neuen Kunden?
Also wenn man von Regierung spricht, suchen wir effektiv bei der Regierung Kunden. Wir probieren, einige von dieser Regierung ein bisschen bewusst zu machen, dass die Versicherung ist auch ein Instrument, die sie benutzen können in ihre Budgetüberlegungen. Also in diesem Sinn suchen wir auch Kunden und wir treffen auch klassische Kunden hier. Aber wir kommen nicht nach Davos, um klassische Kunden zu treffen, nämlich große Unternehmen oder große Versicherer, weil diese Kunden treffen wir auch außerhalb Davos.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wir zeichnen dieses Gespräch aus Termingründen auf. Es ist Freitagnachmittag. Haben Sie jetzt vor allem Gespräche hinter verschlossenen Türen geführt oder haben Sie zum Beispiel auch mal bei einem Podium, bei einem Referat zugehört?
Ein bisschen eine Mischung von alles. Also ich war auch gestern in einem Referat über Naturkatastrophen. Wir sind auch Mitmacher von der Risikobericht von Davos und das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, um über Katastrophen und all die Maßnahmen, die man treffen könnte, zu sprechen. Es gibt auch Treffen, bilaterale Treffen. Wir organisieren auch einige Ereignisse. Gestern zum Frühstück hatten wir ein Ereignis über Financial Inclusion. Wie können wir sicher machen, dass die Versicherungsinstrumenten auch zur Verfügung stehen von Leuten, die im Prinzip keinen Zugriff auf diese Instrumente haben in Emerging Ländern. Und heute zu Mittag hatten wir etwas mit unseren Corporate-Kunden über Green Energy. Also wir organisieren nicht nur bilaterale Meetings hinter geschlossener Tür, wie Sie sagen, sondern auch Mittagessen oder Frühstück über spezifizierte Themen.
Sie nutzen es eigentlich auch zu PR-Zwecken, könnte man sagen. Jetzt Kritiker sagen ja oft, das WEF, das sei ein Schaulaufen von selbstverliebten Managern.
Also das sehe ich nicht so. Für uns ist es wirklich ziemlich eine Möglichkeit, ein bisschen außerhalb unserer normalen Tempo zu gehen und mit Leuten ein bisschen besser zu sprechen über die Versicherung Bedeutung, die wir bringen können.
Von Swiss Re sind gerade 6 Topshots angereist, Sie als CEO, dann auch Ihr Präsident und 4 weitere Manager. Ihr größter Konkurrent Munich Re, die haben gerade mal den Verwaltungsratspräsidenten geschickt. Das WEF scheint ja Ihnen schon ziemlich wichtig zu sein.
Also vielleicht hat das Davos in der Schweiz hilft ein bisschen, aber wir haben effektiv für diese, die sind vielleicht doch ein bisschen weniger als 6, wenn ich mich gut erinnere. Ich glaube, das sind 5,
laut Gästeliste, aber ja.
Einige Leute kommen und gehen, aber wir haben für diese 5 Leute wirklich Gesprächspartner und gezielte Diskussionen organisiert und keine kommt hier, um, ich würde sagen, Davos zu besuchen oder Tourismus zu machen. Also es gibt effektiv in Davos, in diese Treffen, die Möglichkeit für diese 5, wie Sie nennen, Topshotten von Swiss Re, sehr, sehr gute und präzise Gelegenheit von Besprechung zu haben.
Und da sind Sie sogar noch bereit, rund 500.000 zu bezahlen, damit all die Leute hier hochkommen können.
Das macht Sinn. Das ist eine Investition, die Sinn macht. Über das machen wir uns Überlegungen, aber diese Investition macht Sinn, insbesondere wegen der Plattform. Das ist eine einzige Plattform und wirklich einmalige Plattform für unsere Industrie, aber nicht nur für unsere Industrie.
Sie sind ja Konzernchef, da müssen Sie immer knallhart rechnen. Wie bewerten Sie denn jeweils, ob das WEF ein Erfolg war? Sind das die Anzahl Kontakte, die Anzahl neuen Verträge, die Sie abschließen?
Also Anzahl Kontakte sicher. Verträge würde ich nicht sagen, weil das ist im Prinzip nicht unbedingt ein Ort, wo wir die Verträge abschließen. Aber wenn wir dazu zum Beispiel bringen, einige Länder, einige Modelle zu replizieren, die wir schon in einige Länder verkauft haben, wie Mexiko, sich zu versichern oder ein Stück von ihrer Bilanzproblematik durch Versicherungsinstrumenten zu adressieren, dann haben wir ziemlich viel erreicht. Und in diesem Sinn ist Davos oder die WEF, die regionale WEF, sind wirklich eine einmalige Plattform.
Also die regionalen, die zum Beispiel in Asien stattfinden oder Lateinamerika?
Ja, ich werde zum Beispiel in Lima der Co-Chair haben von der WEF Lateinamerika und dort treffen wir noch gezielter Politiker und Leute, die im Prinzip in die Wirtschaft nicht unbedingt etwas zu tun haben mit Versicherung von diesem Gebiet.
Michel Lies, Chef des zweitgrößten Rückversicherungskonzerns der Welt. Am Donnerstag waren Sie selber Gast auf einem Podium. Sie haben es vorhin erwähnt, es ging da um Naturkatastrophen. Und Sie haben auch mal gesagt, eben die größten Risiken gehen wirklich von diesen Naturkatastrophen aus. Was ist es denn? Sind es die Überschwemmungen, die Erdbeben?
Das ist ein bisschen von alles, also Überschwemmungen, Erdbeben.
Das kann man nicht klar zuordnen.
Windstürme, also alles, was im Prinzip von der Natur kommt, der nicht unbedingt von der Mann die Männer organisiert ist, obwohl man weiß durch Climate Change, es gibt vielleicht einige Tätigkeit von den Männern, die einen gewissen Einfluss über die Natur haben. Der Punkt von diesem Gespräch und dieser Plattform, die wir hatten gestern, war effektiv, sind wirklich Länder und auch sehr sophistizierte Länder wie in Vereinigten Staaten vorbereitet auf diese Ereignisse. Und da muss man merken, dass es gibt eigentlich nicht einen großen Unterschied zwischen entwickelte Länder und Länder in Entwicklung, wenn es geht um Risikomanagement. Es gibt manchmal Überraschungen. Wir haben das erlebt auch in New Orleans. Wir haben dann teilweise erlebt in New York.
Also die großen Überschwemmungen.
Zum Beispiel, die Länder sind nicht unbedingt immer vorbereitet, proportional auf die, was man erwarten könnte von entwickelten Ländern.
Da wittern Sie mehr Geschäft, Sie wollen denen mehr Versicherungen verkaufen.
Wir wollen eher die Länder motivieren, sich besser auf diese Ereignisse zu vorzubereiten. Also unser Erfolg liegt nicht an die Intensität der Claim, muss ich sagen, oder der Schaden. Unser Erfolg liegt auch an die Vorbereitung, die die Länder unternehmen, um sich besser vorzubereiten nach einem Ereignis. Und wenn Sie mir erlauben, nach New York, der Governor von New York,
Cuomo,
Sandy, hat eigentlich probiert eine Art Postmortem von diesem Ereignis zu machen und er hat sich in viele von diesen Maßnahmen, die er probiert einzuführen, er hat sich inspiriert von einigen von unserer Bericht. Das bedeutet, dass es ist nicht nur eine Gelegenheit, um wirklich Geschäft zu machen, es ist auch eine Gelegenheit, um Politikerverantwortliche zu helfen, sich besser vorzubereiten auf solche Ereignisse.
Als Laie, also momentan ist es zwar relativ ruhig geworden, eben abgesehen von diesem Wintersturm in New York von Sandy, aber man hat so als Laie oft den Eindruck, dass Naturkatastrophen zugenommen haben. Ist das wirklich so? Sie sind der Fachmann.
Ja, und die kosten jedes Mal mehr. Also in den 80er Jahren, Naturkatastrophen kosten pro Jahr waren mehr oder weniger 30 Milliarden. In die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhundert ist es unter 30 Milliarden. Also der Trend ist sicher da, das merkt man. Das ist nicht nur wegen einer Intensifizierung der Schäden, das ist auch Konzentration von Wealth in Ländern, aber die Intensität in Sachen in wirtschaftlicher wirklich Gewicht von dieser Katastrophe geht immer nach oben und mit einem ziemlich starken Trend.
Sie haben vorhin die USA als Kundin angesprochen. Sie weiben ja aber auch bei den Schwellenländern dafür eben, dass die ihre Versicherungsdeckung aufstocken. Wie geht denn das eigentlich? Also dort Geld für Versicherungsprämien zu holen, wo man den Eindruck hätte, so gemeinhin, dort ist gar keins zu holen, in Haiti zum Beispiel.
Also wenn Sie denken an solche Länder, es gibt Katastrophen, die passieren auf diesem Planet, wo die Versicherungsindustrie eigentlich weniger als 5% bezahlt. Das bedeutet, dass die Versicherungsindustrie hat eigentlich nicht die Penetration, die man erwarten könnte in solche Länder. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wartet man, dass jeder Einwohner von diesem Land in der mittleren Klasse gehört und er seine eigene Versicherung kaufen kann, was eigentlich ziemlich lang dauern kann. Oder man probiert, die Versicherungsofferte ein bisschen dynamischer zu positionieren.
Also werden Sie dann kreativ quasi?
Ja, wir werden kreativ, wirklich. Und die Kreativität geht mit Verbindung mit die Region. Sie können sich für ihre Infrastruktur selber auch versichern. Aber die Kreativität geht auch um Versicherungsprodukte, zum Beispiel für Bauern in Afrika oder in andere Länder, Versicherungsprodukte zu verkaufen, die man kollektiv verkaufen kann. Wir helfen da mit einer gewissen Technologie. Das ist nicht der typische Vertrieb von einer Versicherung oder Schadenanalyse von einer Versicherungsgesellschaften. Wir haben einfach globale Möglichkeit zu beurteilen, ob eine Gruppe von Bauern Opfer sind von einigen klimatologischen Katastrophen, also Flood oder Dürren, genau. Und dort, ich muss sagen, der große Plus dort ist eigentlich, die Technologie hilft uns, unsere Produkte an Leute zu verkaufen, die im Prinzip keinen Zugriff hätten an solche Produkte. Wir vorbereiten die mittlere Klasse von morgen mit einem positiven Einblick in Versicherungssachen, weil wir helfen auch regelmäßig diese Leuten durch Versicherungsleistungen sehr spannende Situationen zu überleben in viel bessere Situationen.
Und trotzdem, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie als CEO von einem Rückversicherungskonzern, der ganz klar gewinnorientiert ist, wenn Sie dann zum Beispiel nach Schwarzafrika gehen und eine Dürreversicherung verkaufen wollen oder wenn Sie nach Haiti gehen und eine Erdbebenversicherung verkaufen wollen, spüren Sie da auch sehr viel Misstrauen Ihnen gegenüber?
Nein, ich glaube, Misstrauen, muss ich sagen, gegenüber die Versicherung spüre ich wirklich fast nicht. Manchmal kann man sagen, es ist ein bisschen langweilige Industrie vielleicht, aber Misstrauen wirklich nicht. Was ich positiv finde, ist, dass eigentlich, das ist eine Investition, das ist nicht unbedingt der größte Beitrag zu unseren Resultaten für die nächsten 10 Jahre, aber das verlangt von uns eine gewisse Inventivität und das positioniert vielleicht auch die mittlere Klasse von morgen zu einer positiver Hinsicht gegenüber die Versicherung. Seien wir ehrlich, in die entwickelten Länder, die Versicherung ist gesehen als, wie gesagt, ein bisschen eine langweilige Industrie. Vielleicht ist das logisch, wir intervenieren im Prinzip nur, wenn es gibt Schaden zu bezahlen. Aber was ich gern hätte, ist, dass in solchen Ländern, wenn man wirklich ein bisschen vorbereiten, die jetzige Leute, die ein bisschen unten, die mittlere Klasse sind, auf diesen Sprung zu machen und wir positionieren die Versicherung in eine positive Art, vorbereiten wir die mittlere Klasse von morgen zu einer sehr positiven Hinsicht gegenüber die Versicherung. Und das ist es gibt 4 Milliarden Leute auf diesem Planeten, die überhaupt nichts wissen von Versicherung. Es gibt viel weniger Leute, die nichts wissen von Mobilephone. Das bedeutet, wir haben etwas zu tun. Und ich könnte mich fast erlauben zu sagen, dass diese Produkte, die wir probieren, an diese Leute zu verkaufen, in eine kollektive Art, das ist fast ein bisschen die Formel 1 von der Versicherung, weil sie müssen sich bemühen, etwas Neues zu erfinden, der sehr effizient verkaufbar ist, nicht durch den klassischen Vertrieb von einer Versicherungsindustrie und klassische Schadenexpertenanalyse. Und das finde ich sehr interessant und das bringt uns auch zu sehr, sehr interessanten technologischen Erfindungen.
Teil dieses ganzen Verkaufsprozesses ist ja jeweils, Sie müssen dem Risiko einen Preis beimessen, um eine Versicherungsprämie berechnen zu können. Wie muss ich denn jetzt mir das vorstellen? Ist das eine Horde von Mathematikern, die irgendwo am Zürcher Mythenkäse sitzen, am Zürichsee bei Ihnen am Hauptsitz und die dann eben das Risiko von Überschwemmungen in den USA, von Erdbeben in Haiti berechnen? Oder wie muss ich?
Es gibt eine Ordnung von Mathematiker, wenn Sie wollen, oder Aktuarien, die effektiv die Modelle berechnen, aber es gibt auch Leute, die am Ort analysieren, was passiert. Es gibt auch Klimatologen, es gibt auch Leute, die Berechnungen machen über, was könnte die Entwicklung sein. Und in Ländern, wo die Daten sind, nicht zu viel zur Verfügung wie in anderen Ländern, und da muss ich sagen, das ist eine der Schwäche der Entwicklungsländer, bemühen wir uns auch, die Daten zu sammeln. Wir brauchen Daten.
Das heißt, irgendwie Kenntnisse zu bekommen, genau, wie viele Stürme es in dieser Region ganz zum Beispiel genau, schon gegeben hat.
Ganz genau. Und auch, was sind die Impakte über einige wirtschaftliche Tätigkeit wie Farming. Und dort müssen wir die Daten sammeln, um sicher zu sein, dass unser Preis entspricht den Risiken, die wir annehmen. Wir haben eigentlich einen Kontakt zu Realitäten und Gott sei Dank haben wir regelmäßig die Möglichkeit, unsere Modelle zu prüfen, weil es gibt, also Gott sei Dank, muss ich sagen, vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt regelmäßig Katastrophen, die uns erlauben, unsere Modelle zu revidieren. Kein Modell ist perfekt, aber die Modelle, die wir benutzen, sind unsere Modelle und wir könnten die da sehr schnell adaptieren nach einem Ereignis, der uns erlaubt, manchmal diese Modelle zu verfeinern.
Gerade wenn wir an den Tsunami 2004 zurückdenken oder auch an den Tsunami 2011 in Japan, dann hat man ja als Laie wieder den Eindruck, das Undenkbare ist eingetreten, wenn man dann die Verwüstungen sieht. Ja. Müssen Sie manchmal auch das Undenkbare durchdenken?
Natürlich, das ist ein Teil unserer Aufgabe. Das ist ein Teil unserer Aufgabe und unsere große Bemühung ist in die Versicherung, das Undenkbar nicht unbedingt zu beantworten mit Ausschlussklauseln. Wir müssen natürlich,
also es gibt einige Sachen, wir versichern bis hierhin und nicht weiter.
Aber wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil es gibt Undenkbar, die wir sogar uns nicht vorstellen könnten. Aber das Undenkbar vorzubereiten oder eigentlich uns vorzubereiten auf das Undenkbar ist sehr wichtig. Aber nicht nur in Sachen Versicherung. Wenn wir etwas machen könnten, so dass die Leute etwas besser machen können, dass der Undenkbar ein bisschen vermeiden sein könnte. Das finden die, ist auch eine sehr wichtige Rolle für uns.
Genau, aber es gibt also auch Fälle, um das vielleicht kurz zu erklären. Zuerst versichert in der Regel ein Erstversicherer, ein normaler Versicherungskonzern, und der Rückversicherer, Sie kommen dann ins Spiel, wenn es ganz große Risiken sind. Aber auch Sie sagen also oft, bis hierher und nicht weiter.
Ja, nicht unbedingt in Naturkatastrophen, weil dort sind wir wirklich dort, für die Kommunen zu decken. Aber es gibt im Abpflichtdeckungen, es gibt sicher einige Produkte, die hochwahrscheinlich sehr interessant wären für die potenziellen Kunden, aber die finden als unversicherbar, wegen diversen Gründen.
Zum Beispiel ein Atomunfall.
Atomunfall ist ein Beispiel, wo effektiv die Deckung von einem Atomkraftwerk, der in einer exponierten Erdbebenzone steht, ist nicht unbedingt machbar. Da müssen wir eigentlich uns bemühen, die Leute zu überzeugen, die Risiko zu behandeln in einer Menge von, also wo der die Risikobarkeit oder Risikoversicherung,
Tragbarkeit
zur Verfügung steht.
Michel Lies, CEO von Swiss Re. Ihr Konzern Swiss Re, also unter Ihrer Führung, setzt ja bewusst auch den Fokus auf Schwellenländer. Sie waren jahrelang auch zuständig für die Schwellenländer, ganz lang auch in Lateinamerika selber tätig. Dieser Fokus auf die Schwellenländer, dass man eben auch gerade Sie vor einem Jahr zum Chef gemacht hat, der eben gerade in Schwellenländern viel Erfahrung hat, muss ich daraus schließen, wenn Swiss Re noch wachsen will, der Westen ist schon komplett versichert, da ist nur noch was in den Schwellenländern zu machen.
Das ist eine kurze Zusammenfassung, aber es gibt natürlich, wenn man spricht von Wachstum, insbesondere große Gelegenheit in diese neue Länder oder Schwellenländer, wenn Sie wollen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit, manchmal einige Länder als Schwellenländer zu ernennen, weil einige sind sehr, sehr intensiv entwickelt in einige Gebiete. Aber ich glaube, das ist auch die Gelegenheit, die Versicherungsindustrie zu positionieren in eine vielleicht eher zukunftsorientierte Art, was wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen werden in Europa, in Amerika. Wir sind sehr, sehr wichtig, sehr gut implementiert in Europa und Amerika. Ich glaube, in Asien, Lateinamerika, haben wir die Gelegenheit, die Versicherung zu positionieren in einer Art, der ja ein bisschen dynamischer sein könnte und der vielleicht auch die Entwicklung von der Bevölkerung ein bisschen besser folgt, anstatt nur zu erwarten, dass die Bevölkerung gehört zu einer Kategorie, wo sie selber Versicherung kaufen können.
Wie wichtig ist es denn in diesen Ländern, die jetzt eben die Versicherungskonzerne so langsam entdecken und da wirklich Gas geben wollen, wie wichtig ist es dort als Ersten den Fuß drin zu haben?
Es ist sehr wichtig, aber Sie müssen als Erste mit Lösung kommen. Der Erste ohne Lösung bringt nicht sehr, sehr viel. Wenn Sie der Erste sind mit Lösung, und da ist es nicht unbedingt das Erste, da manchmal ein bisschen langsamer zu sein, aber mit wirklich echte Lösung zu kommen, das ist geschätzt von Sie Leuten, mit wem ich spreche.
Deshalb geben Sie dort Gas.
Deshalb geben wir dort Gas.
Michel Lies, möchte hier mal einen Punkt machen zu den Naturkatastrophen und den Schwellenländern. Als ich mich eingelesen habe, da ist mir, was Sie betrifft, aufgefallen, es ist relativ wenig über Sie bekannt. Zwei Dinge allerdings sind mir aufgefallen. Sie sprechen 6 Sprachen fließend. Nehme an, die konnten Sie hier am WEF schon alle brauchen.
Ja, wobei ich gehöre zu einer Kategorie, die Latein gelernt hat in die Schule. Das hilft natürlich unheimlich für Italienisch. Portugiesisch habe ich in Brasilien gelebt und Spanisch. Ich habe auch in Lateinamerika ein bisschen gelebt. Französisch ist meine Muttersprache. Ich verstehe Luxemburger, weil ich bin Luxemburger, aber das ist ein Dialekt. Ich verstehe das eher passiv. Deutsch mit meiner Beschränkung, wie Sie merken können, und Englisch, weil im Geschäft müssen Sie Englisch sprechen.
Also ein vielsprachiger Herr. Etwas ist mir auch noch aufgefallen. Sie haben ein außergewöhnliches Hobby. Sie wollen alte Häuser renovieren. Woher kommt
das? Also ich will das nicht.
Oder Sie tun es.
Es ist einfach, dass ich tun es. Ich finde, das ist einfach sehr interessant. Ich bin auch sehr interessiert an Geschichte. Und ich muss sagen, wenn man kleine Häuser, die brauchen nicht unbedingt sehr groß zu sein, kauft und man sieht ein bisschen, wie Leute vorher gelebt haben, vor 1, 2, 3 Jahrhundert, und man probiert das zu adaptieren an unseren Lebensstil von heute, entdeckt man sehr, sehr interessante Sachen. Und das ist auch eine sehr gute Familienangelegenheit. Dann haben Sie Kinder, Enkelkinder, die auch mitmachen können. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, etwas zusammen zu tun. Und dann sieht man die Resultate. Man kann sogar von ihren Resultat genießen.
Also das heißt, Sie sind dann nicht nur der quasi der Architekt, der zeichnet, wie es neu sein soll, Sie sind dann auch der Handwerker, der Handanleger.
Eher der Zweite als der Erste.
Und hätte aus Ihnen ein Handwerker werden können?
Gute Frage.
Sie haben Mathematik studiert, ist komplett.
Ja, wobei, oh, wahrscheinlich Handwerker. Ich habe zum Beispiel einen Sohn, der ist Zimmermann. Und ich habe große Interesse in die Tätigkeit, die er hat. Also ich habe in diesem Sinn, ich finde, ein Handwerker erreicht etwas, das er beobachten kann, was manchmal ein Mathematiker nicht unbedingt erreicht. Ich habe immer große Schwierigkeiten gehabt, an meine Kinder zu erklären, was ich genau mache. Und ich könnte mich vorstellen, dass ein Handwerker hätte das viel leichter in diesem Sinn, dass er erklären kann, das habe ich gemacht. Dieses Brot habe ich gemacht, dieses Haus habe ich gemacht. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Compensation.
Sie haben einen anderen Weg als Handwerker eingeschlagen. Sie haben praktisch Ihr ganzes Berufsleben bei Swissre verbracht. Bei diesem einen Konzern, über 30 Jahre sind Sie schon dort. Ist da ein Wechsel zu einem anderen Unternehmen überhaupt noch denkbar?
Oh, wahrscheinlich nicht. Ich muss sagen, es ist
Sie sind ja jetzt auch oben angekommen.
Es ist ein Großkonzern. Also man hat die Gelegenheit natürlich, in so einem Großkonzern diverse Tätigkeit auszuüben. Und ich habe eigentlich mal Diversifizierung am Anfang von meiner Karriere gehabt. Ich bin als Mathematiker gegangen in Brasilien in eine Keramikindustrie. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Mathematik. Eigentlich der Rückkehr nach Europa und nach Versicherung war eine Rückkehr nach einer Pause. Ich habe Mathematik studiert, ein bisschen abenteuerlich gelebt in Lateinamerika, in Sachen, die mehr mit Handwerk zu tun hatten. Und dann habe ich meine Mathematikkenntnis zur Verfügung gebracht in die Versicherungsindustrie.
Michelier Swissre feiert 150-jähriges Bestehen in diesem Jahr. Der letzte große Sturm, der dieser Konzern durchstehen musste, der war in der letzten Finanzkrise, 2007, 2008 war das. Ihr Vorvorgänger hat sich da, ich sage jetzt mal salopp, verzockt und da musste Warren Buffett dann zu Hilfe eilen mit einem Notkredit. Den haben Sie zwar zurückbezahlt, aber Sie haben mit Warren Buffett ja immer noch eine Rechnung offen, da läuft doch ein Streit. Sind Sie froh, dass Warren Buffett nicht hier oben in Davos ist, dass Sie ihn hier eben nicht treffen müssen?
Überhaupt nicht der Fall. Also diesen Streit sind wir am Lösen und Sie werden mehr Details erfahren, wenn wir von unserem Jahresresultat sprechen.
Mit einer Zahl möchte ich Sie trotzdem noch konfrontieren. Warren Buffett soll bis zu 1 Milliarde Dollar fordern. Es geht um einen Streit bei Lebensversicherungsgeschäften, wo der Vorwurf ist, Sie hätten die Sterblichkeitsraten dieser Leute falsch berechnet.
Sie werden mich erlauben, keinen Kommentar über das zu tun, aber Sie werden viel mehr über das hören Ende des Monats von Februar.
Genau, das wird
aber die Stimmung mit Warren Buffett ist sehr positiv.
Also insgesamt, eben er war ja 2008 so in der Krise, als er mit einem Milliardenkredit zu Hilfe geeilt ist. Natürlich auch 3 Milliarden, genau. Zu Hilfe geeilt ist, hat auch einen staatlichen Zins von 12% dafür bekommen. Er war so ein bisschen der Retter von Swissre. Ist er Ihnen lästig geworden oder würden Sie wirklich sagen, ist eigentlich ganz gut?
Nein, ich muss sagen, also wir waren sehr, sehr froh damals, jemanden zu haben, der sehr kurz entscheiden könnte, was er entschieden hat. Also wenn Sie von einem Retter sprechen wollen, es ist effektiv, wir waren sehr froh von der Intervention von Warren Buffett vor diesem Zeit. Aber ich muss sagen, von dieser Krise haben wir insbesondere etwas anderes gelernt, was wir schulden an unsere Kunden. Wir waren in einer Situation Anfang 2009, wo einige Kunden hätten sagen können, wo gehen wir mit dieser Swissre? Und das ist eigentlich überhaupt nicht passiert. Und da muss ich sagen, wenn wir etwas gelernt haben, ein paar Jahre vor unseren 150 Jahren, ist, was wir schulden an unsere Kunden. Und wenn sie erfolgreich sind durch eine lange Periode, 150 Jahre mit hin und her, manchmal haben sie die Tendenz zu vergessen, an wem schulden sie diesen Erfolg. Und ich muss sagen, manchmal Krisensituationen sind sehr gesund, um das zu realisieren. Und ich insistiere, diese Krise hat uns auch erlaubt zu realisieren, was wir schulden an unsere Kunden, natürlich auch an unsere Mitarbeiter.
Der Fokus wieder zurück auf die Kunden zu legen und eben nicht mehr zu spekulieren, wie sie das damals getan haben.
Genau, wir waren nicht die Einzigen, die spekuliert haben in dieser Zeit. Aber das hat uns dazu gebracht, effektiv auf unser Core-Business, was wir gut beherrschen, und an die Kunden, für welche wir sehr, sehr viel tragen können in diese Core-Geschäft. Versicherung, Rückversicherung.
Wie gesagt, Swissre hat dort einen Milliardenverlust eingefahren in der Krise. Es war ein ziemliches Debakel. Sie sind jetzt seit 1 Jahr CEO. Werden Sie noch oft mit diesen Ereignissen konfrontiert? Wie groß würden Sie den Image schaden aus dieser Zeit für Swissre?
Ich muss sagen, meine Vorgänger hat und wir haben zusammen eigentlich eine neue Struktur von dieser Unternehmung erarbeitet. Sie wissen, dass wir haben drei Geschäftsarm, wenn Sie wollen. Und die neue Struktur erlaubt uns, ein bisschen kundennäher zu intensivieren. Und wir probieren so viel wie möglich von unserer erfolgreichen Geschichte in Underwriting, also in Versicherung, zu behalten. Also viel von der Überbrückung von die Krisensituation zu die jetzige erfolgreiche Situation, die wir feiern in unseren 50 Jahren, schulde ich an meine Vorgänger. Und ich glaube, die Unternehmung hat einen Dynamismus, die sie kaum in die Vergangenheit gehabt hat, in Sachen Kundennähe, in Sachen Innovation und in Sachen ja, Interesse an der Zukunft zu organisieren.
Und trotzdem, Swiss Re war ja immer der sehr, sehr solide Rückversicherungskonzern. Der kann nichts aus dem Tag bringen. Und da kam eben dieses Milliardendebakel dazu. Und da sagen Sie, da ist nichts bezüglich Image-Schaden hängen geblieben.
Ich sage, wir sind da. Nach 120 Jahren, wir sind da für unsere Kunden. Es gibt sicher einige Sachen, die wir als Mitarbeiter von Swiss Re erlebt haben und die wir für die Ewigkeit uns erinnern werden. Aber ich glaube, es ist eher positiv. Das gibt eine gewisse Zeichen von, okay, alles ist relativ auf diesem Planeten und nichts ist garantiert.
Swiss Re 150 Jahre alt, Sie sind CEO, Sie steuern den Konzern in die Zukunft. Was ist eigentlich Ihr Auftrag? Ihr Vorvorgänger hat sich verspekuliert, Ihr Vorgänger hat aufgeräumt. Was tun jetzt Sie? Vor allem wachsen, größer werden oder vor allem Rendite reinholen?
Wachsen und Renditen gleichzeitig. Und ich muss sagen, in die Versicherungsindustrie wachsen ist sehr einfach, aber wachsen mit Rendite ist ein bisschen komplizierter. Deswegen dieses Interesse an Emerging Market, deswegen die Interesse an Forschung, die Interesse an neue Kunden zu finden, starten, Mikroversicherung, Zukunft vorbereiten. Also wir haben eine sehr soliden Basis, die uns das erlaubt zu tun. Was ich gern machen möchte, ist wirklich Wachstum und Rendite.
Und davon träumt jeder Chef, oder?
Und kombinieren. Aber bei uns ist Wachstum vielleicht ein bisschen einfacher als für andere Unternehmen. Die Kombination zwischen beiden ist die komplizierte. Und das kommt nur mit Innovation, mit einer gewissen Appetit an neue Ländern, neue Lösungen. Und wenn wir dazu nicht nur den Erfolg der Swiss Re garantieren können, sondern den Erfolg von neuen Generationen von Leuten, dann habe ich wirklich mein Ziel erreicht.
Michel Lies, wenn Sie hören, Sie sind ja seit über 30 Jahren im Geschäft, wenn Sie hören, es hat sich ein schweres Erdbeben ereignet, vielleicht gerade noch eine Tsunami-Warnung wurde ausgesprochen. Wie ist denn das jetzt? Sind Sie da der Rückversicherer, der sofort im Kopf zu rechnen beginnt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss sagen, es gibt manchmal Ereignisse, die passieren auf diesem Planet, im Gebiet, wo ich weiß, dass die Versicherungspenetration nicht da ist. Und ich weiß, das wird uns fast nichts kosten.
Schnaufen Sie dann auf?
Ich freue mich überhaupt nicht darauf. Das bedeutet eigentlich, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Ich bin nicht unbedingt begeistert, Schaden zu bezahlen. Aber ich muss sagen, wenn ich höre, dass ein Großerdbeben in China, wie vor einigen Jahren, eigentlich nur 1% von der wirtschaftlichen Kosten an die Versicherung gekostet hat, das ist für mich eine Einladung, wirklich etwas mehr zu tun in diesen Ländern.
Aber wenn Sie hören, Wintersturm in New York und Sie wissen, Sie haben in New York ziemlich viel versichert, rechnen Sie da?
Ja, natürlich rechne ich und ich glaube an unser Modell und ich bin froh zu realisieren, dass unsere Modelle ziemlich soliden sind. Aber wie gesagt, ob es New York betrifft und dann ist die Rechnung ziemlich schnell oder ein Entwicklungsland, meine Reaktion ist nicht immer Erleichterung, weil es uns ein bisschen weniger kostet. Es ist manchmal auch besonders, wir nicht genügend sind, wo wir sein sollten. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, die Popularität der Versicherungsindustrie weltweit hängt ein bisschen daran.
Da haben Sie noch viel zu tun, Michel Lies. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.